まあ、それはそれたくさんいます。アメリカの監督で、一人の名前を挙げるならば、やはり、ジョン・キャサベツでしょうね。
If I had to say just one name in America, it would be John Cassavetes. I certainly don't have the delusion that I'm anywhere near his mastery of what it was that John Cassavetes set out to do. But it's even difficult to explain to you what I think it is that he set out to do and mastered, but I'll try. Basically, my perspective of what Cassavetes set out to do and accomplished masterfully is the subtle effect that a human being, when encountering another human being or a set of circumstances, the subtle, complex, confusing, real way in which they slowly are affected by their new circumstances or another human being. So when I watch a Cassavetes film, I am awed by the final understanding that human beings can subtly change just in the course of a simple conversation.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special mit Lukas Babenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir reden endlich über Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, um dieses Special mit mir zu machen. Ein Filmemacher, dem ich mich schon lange mal ausführlicher widmen wollte. Das ist ja dann immer ein guter Anlass zu sagen, wir reden mal über seine Filmografie oder einige seiner Filme. Das Ding ist jetzt, Lukas, kann man das überhaupt machen? Erst über Kiyoshi Kurosawa reden und dann Akira Kurosawa erst später machen.
Ich habe das Gefühl, wir sind hier bei Katz nicht unbedingt der klaren Chronologie der Filmgeschichte verschrieben. Und ich habe schon das Gefühl, dass uns jemand wie Kurosawa so ästhetisch, theoretisch, nach dem, was wir hier eben machen, fast näher ist als jemand wie Akira Kurosawa. Mhm. Oder, weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, total. Also ich, oder was heißt näher? Ich glaube, Akira Kurosawa, von dem ich auch natürlich einige Filme gesehen habe, aber auch noch nicht so viele, habe ich auch mega Lust drauf. Aber das war jetzt schon krass wie Arsch auf Eimer, fand ich irgendwie Kiyoshi Kurosawa. Also es war mir vorher schon so klar, dass ich das wahrscheinlich mögen werde, aber ich fand es halt wirklich fast alles super, was ich gesehen habe und dachte die ganze Zeit, ah, ist genau so, wie ich Horror auch irgendwie interessant finde. Ich finde die Filme ästhetisch total spannend. Es ist eine tolle Mischung irgendwie zwischen doch irgendwie interessanten und auch manchmal so spannenden Plots und dann verirrt es sich aber wieder so in dieses Abstrakte. Am Ende geht fast immer die Welt unter, hat man das Gefühl. Ne? Irgendwie dann
ja, ich dachte, fast ein pessimistischer Regisseur. Zeit mal wieder Yannick einzuladen.
Genau, Yannick. Wie ging es ja. dir damit?
Na, mir liegt ja auch näher als der andere Kurosawa. Ich meine, diese Fragen des Gespenstischen, die da auftauchen, das ist was mich immer sehr beschäftigt hat, auch die letzten Jahre über. Und da passt es natürlich sehr gut. Wobei ich trotzdem sagen muss, als ich jetzt auch so viele Filme von ihm gebündelt gesehen habe, der Nervfaktor hat sich bei mir eingestellt irgendwann. Also ich hatte dann heute Morgen auch noch mal in der Vorbereitung eher so nebenbei dann diesen Seance-Film laufen und da war ich wirklich so, okay, jetzt ist aber auch die Grenze erreicht, also wenn ich jetzt noch so eine triste, statische Einstellung sehen muss, wo dann irgendwie ein Geist im Hintergrund drapiert ist, also jetzt muss ich was anderes gucken, dringend, also diese Abnutzungserscheinung hat sich in der Masse dann natürlich eingestellt irgendwann.
Stimmt, das ist natürlich ein bisschen so, aber man könnte auch immer noch einen weiter gucken, hatte ich schon das Gefühl, also ja. die gehen echt so ineinander über eigentlich auch, ne? Und dann fängt es wieder von vorne an.
Vor allem ist auch so über Genregrenzen hinweg. Er hat ja doch eigentlich eine breitere, ein größeres Facettenreichtum, als man zuerst denkt. Ich glaube, er ist ja bekannt, vor allen Dingen als Horror, als Thriller, als Krimi-Regisseur, aber hat sich auch in viele andere so Seitenwege hinein verfrachten lassen. Und ich habe das Gefühl, wenn man keinen Bock mehr auf die Horrorfilme hat, dann schaut man sich halt eben eines der Dramen oder der Actionfilme an oder sowas und hat da noch mal eine ganz andere Logik. Also ich habe gedacht, ich könnte jetzt noch einfach weiter gucken und noch fünf schauen, aber ich muss sagen, Seance habe ich irgendwann mal auf der Nippon Connection gesehen und war auch nicht so begeistert. Also vielleicht ist es einfach nicht der beste seiner Filme.
Vielleicht, ja.
Stimmt, wir haben natürlich auch irgendwie, fällt mir dann aber natürlich immer erst danach auf. Also Lukas schickt eine Liste, dann sagt vielleicht noch mal Yannick auch noch irgendwas und dann sage ich so, wie ich mir das so denke, ach komm, dann machen wir die, dann nehmen wir den raus und den wieder rein. Und diesmal ist es ja so, dass wir fast nur eigentlich seine quintessentiellen Horrorfilme drin haben und dann auch immer so seine Rückkehr eigentlich zum Horror auch wieder so ein bisschen. Ne? Wir fangen natürlich mit diesem Pinku-Film dann ein bisschen anders an und wir haben auch eher ein Drama drin, aber stimmt, so die ganze Bandbreite haben wir vielleicht jetzt gar nicht im Special, sondern viel so, er macht diese sehr wichtigen Filme und dann kehrt er auch so ein bisschen zu dieser Thematik wieder zurück.
Ja, er hat sowieso so Wellen der Akzeptanz, des Wahrgenommenwerdens und des Wiederverschwindens. Ich habe das Gefühl, er ist nicht jetzt ein großer Star des Weltkinos, sondern jemand, der immer da ist und der immer, wenn er so mit dem Zeitgeist in Berührung kommt, so wieder nach oben gespült wird. Oder wenn halt wieder ein Film bei irgendwie Severance oder Eureka oder irgendwie sowas halt nochmal veröffentlicht wird. Das ist ja auch jemand, der gerade so in dieser Frühphase des J-Horrors fast so ein bisschen hinten runtergefallen ist und dann wirklich erst so über die letzten 10, 15 Jahren so richtig verfügbar geworden ist im Westen und sich so richtig verbreitet hat, auch in so einer Kritiker-Community.
Ja, in Deutschland ist die Verfügbarkeit immer noch nicht gegeben. Mich hat aber auch erstaunt letztes Jahr, als er dann seinen Lauf hatte mit den drei Filmen in einem Jahr. Also Serpent's Path habe ich bis heute nicht sehen können, das Remake, aber die anderen zwei Filme. Und da war ich auch schon erstaunt, also dass der sowohl bei der Berlinale als auch dann mit Cloud in Venedig auch dann eher in den Nebensektionen außer Konkurrenz gezeigt wurde. In Venedig dann noch im kleinsten Saal überhaupt und nur in zwei Vorstellungen, die dann innerhalb weniger Sekunden komplett voll waren, wo man also gar keine Chance mehr hatte, reinzukommen, wo man sich fragt, also offenbar das Interesse unter dieser cinephilen internationalen Bubble scheint ja trotzdem da zu sein bei jemandem wie Kurosawa, also warum wird er dann trotzdem nicht noch prominenter da auch im Programm platziert, also da bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden.
Er hat diese Triple immer mal wieder. 1999 war er erst auf der Berlinale, dann in Cannes und dann in Venedig. Also die Festivals hatten immer schon Interesse an ihm, aber das übertrug sich nicht zwangsläufig zum einen halt irgendwie auf ein größeres Publikum, das sowieso nicht, aber auch nicht zu einem, sagen wir, so einem Fan-Publikum, so einem Fantasy-Film-Festival-Publikum oder sowas, sondern ich habe das Gefühl, er ist an vielen Stellen auch so ein bisschen schwer einhegbar und inkommensurabel und vielleicht wirklich ein bisschen zu düster und depressiv, was Christian jetzt irgendwie auch so ein bisschen schon beschrieben hat und so. Also ich verstehe schon, warum er nicht mit jedem, also ich verstehe zum Beispiel bei einem Film wie Loft oder sowas, warum da jetzt nicht Hunderttausende von Leuten reingestürmt sind oder so.
Ja, interessant, stimmt. Wir haben diese große Welle der japanischen Horrorfilme, damals mit irgendwie ne, The Grudge und Ring und so. Und dann hört man auch so von ihm, habe ich das Gefühl, also von Pulse vielleicht. Und sowas auch bei mir, als wir haben bei Shots mal ganz am Anfang eine Folge gemacht über One Cut of the Dead. Und damals war es ja noch so, dass ich immer zu jedem, also dass es immer dieses Filmgespräch gab und dann gab es noch ein Interview mit irgendjemandem zu irgendeinem Thema quasi, was dann wir wahrscheinlich mitdiskutieren werden oder so. Da wusste ich aber auch noch nicht so viel natürlich über an sich über Film und dann über One Cut of the Dead. Und deswegen habe ich mit einem der Podcaster von Compendium des Unbehagens, Michael heißt der, glaube ich, dann so geredet über, ich glaube, drei verschiedene japanische Horrorfilme, um so ein bisschen verstehen zu können, okay, was macht eigentlich japanischen Horror so aus? Was ist daran so besonders? Und da war dann auch, meine ich, Pulse einer von diesen Filmen, den ich dann gesehen hatte und dann auch immer dachte, fand ich da schon total spannend und fand total interessant, was Kurosawa noch so gemacht hat, bin aber nie so richtig damit konfrontiert worden, außer dann mit diesem Wife of a Spy. Da habe ich aber, als der auf der Berlinale, glaube ich, kam, gar nicht richtig mitgeschnitten, dass das Kiyoshi Kurosawa auch ist, weil ich den so eben in dieser Horror-Ecke eigentlich so verbucht hatte. So bin ich auf jeden Fall zum ersten Mal mit dem in Kontakt gekommen. Lukas, weißt du noch, wie es bei dir war?
Na, mein erster Kontakt war Pulse und zwar das amerikanische Remake leider.
Ich hatte davon natürlich auch ein amerikanisches Remake.
Ja, und das ist ganz furchtbar. Das hat eigentlich nicht viel mit dem Original gemeinsam, außer dass der Horror eben aus dem Internet kommt und dass am Anfang jemand sich das Leben nimmt. Aber ich weiß noch, dass mein Freundeskreis so mit 13, 14 super fasziniert war von diesem J-Horror, dass wir The Ring und The Grudge und sowas geguckt haben. Aber bis zu Kurosawa sind wir da nie ganz vorgestoßen. Das heißt, ich habe das Original Puls, Kairo, das erste Mal im August 2014 geschaut. Natürlich, in welchen Jahren sollte das sonst passieren? Und ich konnte nicht so richtig was damit anfangen.
Irgendwann kommt die große Enthüllungs-Podcast-Reihe, wo rauskommt, dass das alles nicht stimmt, wo Leute nochmal durchgegangen sind. Hat Lukas wirklich, welchen Film war überhaupt verfügbar? Und so, da wird das alles aufgedeckt.
Ja, ja. Ja, ja. Ich gucke ja auch selber immer nach und bin jedes Mal fast so ein bisschen genervt, wenn es dann wieder dieselben Jahre sind. Aber ich weiß, dass der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, den ich dann richtig mochte, tatsächlich Bright Future war. Also auch so eine eher so eine Coming-of-Age-Geschichte, die irgendwie mit dieser Tonalität und mit diesen Bildern von dieser leuchtenden Qualle mich irgendwie eingenommen habe. Und dann habe ich tatsächlich eben auf Festivals immer viel von ihm gesehen, wie wir gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe Creepy auf der ersten Berlinale, auf der ich war, gesehen. Ich habe Daguerreotyp und Foreboding auf der Nippon Connection gesehen. Und ich glaube, was mich fasziniert hat, war natürlich dieser philosophische Pessimismus, diese seltsame, namenlose, diffuse Angst, die sich durch alles zieht, dass die Hässlichkeit der Dinge, also wie abgefuckt, wie kaputt das alles aussah, und dieses Gefühl, da ist jemand, der doch in irgendeiner Form die wahrnehmbare Welt, die mich umgibt, beschreibt. Also, wenn ich überlege, da zum Beispiel die Zeit nach der Pandemie oder sowas, man hat ja schon auch das Gefühl, dass dadurch irgendwas in Menschen geweckt wurde, das immer da war. Und ich finde ihn zum Beispiel so als postpandemischen Regisseur total faszinierend, als Stimmungsregisseur, als jemanden, der immer so dieses Somnambule, dieses Selbstverlorene, dieses so ein bisschen Unerklärliche hat. Und ich habe dann wirklich auch immer über die Zeit was immer weiter geschaut. Also das ist jemand, wo ich immer dran geblieben war. Ich habe jetzt schon über 20 Filme von ihm gesehen und bin auf jeden Fall total gespannt, wie ihr jetzt die hier fand. Aber ich habe nachgeguckt, Yannick war zumindest positiv, was die Wertung angeht. Also ich glaube, wir werden jetzt hier nicht so super intensiv ins Streiten geraten über seine Qualitäten.
Ja, also ich kann auch sagen, von denen, die wir heute besprechen, fand ich keinen schlecht. Wenn ich so zurückdenke, war es, glaube ich, auch Pulse, den ich zuerst gesehen hatte. Ich weiß nur, dass ich so in mit 14 Jahren oder so, dass mir da ganz oft so bei Recherchen nach so Filmen und was gibt es auch so an Genre-Kino, dass mir da ganz oft so dieses Poster oder auch das DVD-Cover von Pulse so ins Gedächtnis eingedrungen ist, also was irgendwie so sehr schaurig aussieht mit diesem Mann, der die Plastiktüte vom Kopf zieht. Ich glaube, das ist auch bei Letterboxd drin, dieses Poster, das ich meine. Also das ist so die erste Assoziation, die ich damit verbinde, dass ich dieses Poster immer so gruselig fand und dass sich das so eingebrannt hat. Ich muss aber sagen, das ist für mich ansonsten gar nicht so ein Regisseur, mit dem ich allzu viel verbinde. Also ich finde die schon sehr stark, und Pulse hatte ich dann irgendwann gesehen und Cure habe ich dann auch irgendwann gesehen und ich fand die auch großartig und ich fand auch die anderen großartig, größtenteils, die ich jetzt mal nachgeholt habe. Aber der hat mich irgendwie die letzten Jahre nie so begleitet oder dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Regisseur, der mich total geprägt hat. Was interessant ist eben, weil er ja eigentlich thematisch genau diese Sachen thematisiert und auch in Ästhetiken übersetzt, die mich eben so begeistern. Aber trotzdem ist das nie so ein Regisseur, bei dem ich so das Gefühl hatte, mit dem verbinde ich so extrem viel, dass dem jetzt so extrem am Herzen liegt. Aber ich schätze ihn trotzdem sehr, was er gemacht hat. Also das kann ich sagen.
Ich hatte auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich die jetzt gesehen habe und so dachte, oh, ich fand die eigentlich alle toll. Aber was will ich dazu jetzt eigentlich sagen in diesem Special? Worüber wollen wir da jetzt eigentlich genau reden? Schaut man sich nicht lieber einfach die Filme an? Das kann man natürlich immer irgendwie sagen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwas hat er, dass es, auch wenn es komplex ist und auch wenn es vielleicht vieldeutig ist oder so, es trotzdem zu so einem seltsam klaren Erlebnis hat, bei dem ich gar nicht so das Gefühl habe, ich muss jetzt rumdeuten, was bedeutete jetzt nochmal das, was ich im Hintergrund gesehen habe oder sowas. Also das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es gar nicht solche Filme sind, ob der trotzdem vielleicht Mehrdeutigkeit, bei denen ich das Gefühl habe, ich muss jetzt in so ein Rabbit Hole nochmal reingehen oder mich was fragen. Wahrscheinlich ist es interessant, sich zu fragen, wie war das in Japan zu der Zeit, als rausgekommen ist. Man kann sich immer fragen, was sagt uns das über Digitalität oder was genau ist der Horror hier? Das ist auch sicherlich interessant. Aber ja, ich finde das auch ja, wie so ein Gespenst selbst irgendwie. So der Grusel bleibt irgendwie, ohne dass man vielleicht sich richtig auch erklären muss, was man da gesehen hat. Das ist ganz, ganz spannend.
Ich glaube, diese Rabbit Holes gibt es aber trotzdem. Oder ich habe das Gefühl, dass gerade so Pulse und Cure sind so Video-Essay-Filme auf 100%, YouTube. Also da gibt es ganz viel.
So viel.
Ja, genau. Die wirklich so einsteigen. Aber so, was ist das jetzt mit dem Klebeband? Beiden.
Über alle anderen nicht.
Genau, ja, okay. Stimmt. Das ist auffällig. Aber da wird dann drüber nachgedacht, wofür steht das Klebeband und wie wird der Horror in Cure heraufbeschworen und wie wird da mit den Räumen und Kulissen gearbeitet? Also da denken schon sehr viele Leute drauf rum.
Ja, diese Frage nach dem tiefe Einsteigen hat mich auch sofort beschäftigt. Und es gibt auf jeden Fall, glaube ich, schon ein paar Antworten da drin, sowohl irgendwie so in seiner Ausbildung als auch irgendwie in den so filmischen Theorien, die ihn halt geprägt haben. Das werde ich auf jeden Fall gleich auch ansprechen in meiner Einführung.
Ja, sie kündigt sich an, schemenhaft spüren wir, dass sie gleich kommen wird. Und sie wird durch eine Frage immer ausgelöst. Lukas, Kiyoshi Kurosawa, wer ist das eigentlich?
Na, ich fange natürlich an bei dem kreolischen Theoretiker Edouard Glissant, denn der fordert in seiner Philosophie der Weltbeziehung ein Recht auf Opazität, also ein Recht darauf, nicht transparent, nicht durchleuchtet und damit auch nicht durchschaubar zu sein. Den Unverstandenen und Schemenhaften kann man nicht auf etwas reduzieren und der Komplexität Komplexität seines Daseins berauben. Man kann ihn nicht vergleichen, nicht in Messsysteme, Kategorien und Tabellen zwängen. Er bleibt auf eine selbstgewählte Weise abstrakt, statt von dem Blick der Macht abstrahiert zu werden oder, um es mit Peter Handke zu sagen, von dem, was die anderen nicht von mir wissen, lebe ich. Glissons Gedanken fügen sich nicht widerstandslos in eine zeitgenössische Rhetorik ein, die ästhetisch und politisch oft einfordert, dass alle Menschen sichtbar, also repräsentiert werden sollen. Das enigmatische Kino des japanischen Filmemachers Kiyoshi Kurosawa hingegen ist voll von unverstandenen und opaken Wesen. Seine Bilder werden verzerrt von Milch, Ornament und satiniertem Glas, von Silvit und Streifenvorhängen aus PVC. Er zeigt Geschöpfe, die sich im Schatten verlieren, zu Konturen umrissen oder vom Filmkorn umtobt werden. Unsichere, unvollendete, brüchige Identitäten, das Individuum verzerrt wie bei Gerhard Richter oder Anton Soran Music oder sogar im Jäh abgeschnitten wie bei Francis Bacon. So entstehen Menschenformen im Spannungsfeld zwischen Sichtbarkeit und Verschleierung. Existenzen ohne Konturen, halb an die Welt verloren, gleichzeitig dies und jenseitig. Verschiedene Opazitäten können koexistieren, konvergieren und so Gewebe bilden, schreibt Glisson. Um es wirklich zu verstehen, muss man sich auf die Textur des Gewebes konzentrieren und nicht auf die Natur seiner Bestandteile. Für ihn ist Voraussetzung für Zivilisation ein Konsens über die Frage, wer und was in einer Gesellschaft verschleiert und geheim bleibt. Kurosawas Kino ist eins der Unschärfe und des Verschwommenen. Verschiedene Formen von Unsichtbarkeit und Verhüllung überlagern einander. Sie bilden ebenfalls Gewebe. Und die Filme treten dem Zuschauer auch selbst undurchsichtig gegenüber, oft sogar unergründbar. Sie kreisen labyrinthisch um leere Zentren, sie arbeiten mit Genrestrukturen, ohne sich ihren klassischen Affekten zu bedienen. Sie stehen in einer Beziehung zum Durational Cinema und zum Slow Cinema. Da ist ein unvertrauter Rhythmus. Die Menschen bewegen sich oftmals, als wäre die Luft zu Wasser geworden. Unsichtbare Mächte lassen Glieder ermatten und die Rotation der Welt zum Erliegen kommen. Es sind langsame Filme, insofern sie manchmal starre Perspektiven bieten und Konzentration einfordern. Nahaufnahmen werden nur sporadisch eingesetzt, stattdessen öffnen meist langgehaltene Totalen den Blick auf tiefenscharfe Räume, vollgestopfte Büros oder Polizeistationen, leblose Wohn- und Schlafzimmer, leerstehende Lagerhallen. Aber obwohl in solchen Sequenzen die Ereignisse vermeintlich in Echtzeit dokumentiert werden, wie Bazin es gewollt hätte, scheinen wir immer wieder Dinge zu verpassen. Wenn etwas plötzlich geschieht, dann meist, weil zwischen zwei Schnittbildern etwas geschehen ist. Kurosawa liebt überraschende Kontrasten und Ellipsen, seltsame Sprünge und unsere Aufmerksamkeit in Frage zu stellen. In den Bildern passiert manchmal wenig und zwischen den Bildern dann alles. Und was passiert, vollzieht sich schleichend, methodisch und unaufhaltsam. Erkenntnis stellt sich so graduell ein, wie sich Augen an die Dunkelheit einer finsteren Kammer gewöhnen. Was all meine Filme gemeinsam haben, ist, dass ich die Realität und Figuren, die auf eine bestimmte Weise leben, nehme und dann etwas Fremdartiges einfüge. Durch das Eindringen des Fremdartigen in ihr Alltagsleben beginnen sie, das Leben anders zu sehen und ihre Realität neu zu bewerten. Das ist der Horror, der meine Filme zusammenhält. Wobei dieser Schrecken eigentlich immer etwas Immanentes ist, denn nach dieser Definition wäre der Modus seiner Filme nicht das Unheimliche, das nach Freud nichts Fremdes oder Neues, sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist, darstellt. Doch Kurosawas Horror entspringt dem Status quo, ein Schrecken, der immer schon da war. Er kommt nicht von außen, selbst wenn in einem Film wie Before We Vanish oder in einer Serie wie Foreboding Aliens die Menschen attackieren. Stattdessen wird er uns gewahr, manifestiert und intensiviert sich. Kurosawas Kino ist also ein Unheimliches, das oft genug in den Heimen von Mittelschichtsfamilien oder ihren Arbeitsstellen einen Ursprung findet. Es ist deshalb auch ein Architekturkino, das ein modernes Japan lange nach Washitsu, Shoji und Tatami-Matten oder vor der Entstehung oder nach der Entstehung des Kasumigaseki-Buildings zeigt. Ein graues, trauriges Post-Bubble-Economy-Japan, in dem alle Menschen unbefriedigende, oft schwer greifbare Arbeit erfüllen. Sein früher Horrorfilm The Guard from the Underground etwa spielt in einem Bürokomplex mit 12 Abschnitten, von denen 11 völlig undefiniert sind, während im letzten Menschen über den Ankauf teurer Kunstwerke diskutieren, die sich die Firma eigentlich gar nicht leisten kann. Das gemeinsame Abendessen von Paaren und Familien ist eine der wichtigsten Standardsituationen bei Kurosawa. Sie zeigen vor allem die Distanz zwischen Partnern und die allgemeine Vereinzelung. Die Beziehung der Menschen ist in der Regel gestört, sie finden nicht zueinander. Die Familienpatriarchen verlieren ihre alte und offenkundig unverdiente Vormachtstellung. Kinder und Jugendliche sehen keinen Pfad mehr in die Zukunft. Bright Future von 2003 trägt seinen Titel mit Spott. Japan sah selten schäbiger, hoffnungs- und trostloser aus als bei Kiyoshi Kurosawa. Er zeigt Lost Lost Places, durch die sich immer noch Menschen bewegen. Nackte Fassaden, gedeckte oder Erdfarben, Rost, Verfall, überall hängen Kabel und Überreste einer anderen Zeit aus Wänden und Decken. This time, the horrors in the normality, titelt die New York Times zu Kurosawas Tokyo Sonata. Und das ist nicht falsch, aber natürlich auch nicht auf diesen einzelnen Film zu beschränken. Der Mensch ist bei Kurosawa nicht verführbar, sondern immer schon verführt. Es gibt kein Davor, keinen Urzustand, kein Paradies und keinen Sündenfall. Der Mensch war nie Herr im eigenen Haus, sondern war immer lenk- und beherrschbar. In Cure von 1997 wird explizit auf die Idee des animalischen Magnetismus, also auch bekannt als Mesmerismus, verwiesen und damit auf den deutschen Arzt Franz Anton Mesmer. Er gilt heute als wichtiger Vordenker der Psychoanalyse und der Psychologie, doch auch Kurosawas Figuren, doch auch wenn Kurosawas Figuren oft wie von einem Mesmeristen hypnotisiert wirken, ist sein Kino nicht einfach ein psychoanalytisches. Die Mächte in seinen Filmen sind diffuser, viel schwerer durchschaubar. Sein Horror hat keinen Namen. Der Schrecken bleibt anlasslos. In englischen Texten ist da immer diese Vokabel Dread zu lesen. Er ist stets zugegen, auch in seinen Dramen, Komödien und Erotikfilmen. Die vielen Geister und Anderswesen in seinen Filmen erinnern an die Kaidan-Narrative der japanischen Kulturgeschichte. Diese Gestalten attackieren nicht. Sie berichten eher vom Schrecken einer anderen Welt, als dass sie wirklich etwas mit den Menschen tun könnten. Was also ist der Horror bei Kurosawa? Die Schauplätze argumentieren für den Kapitalismus. Heruntergekommene Gebäudekomplexe, die Ruinen der Hochzeit in den 80ern, Lagerhallen als Umschlagplätze des Weltmarktes. Für mich ist das Wichtigste das Location Scouting. Es ist ein ziemlich intuitives Gefühl, aber wenn ich diese Orte finde, will ich dort drehen. Im Film werden Schauspieler sein, aber man sieht den Ort im Hintergrund. Diesen im Bild zu haben, ist sehr wichtig. Oder aber der Schrecken liegt im Modernen, in der kollektiven Depression, in der Leere der Leben, in der Sinnlosigkeit, sich durch den Alltag zu schleppen. Manchmal entspringt der Schrecken der Angst vor der Angst oder dem Digitalen. Kurosawa antizipiert schon in den frühen 2000ern eine neue gesellschaftliche Beziehung zum Internet und zur Virtualität. Er schafft Backrooms, avant la lettre und analoge Glitch-Art. Manchmal sind es aber auch tatsächlich dämonische, praktisch bibelgetreue Lucifer-Figuren, die in seine Filme hineintreten. Schrecklich ist vielleicht, dass die Menschen und die Dinge ihren Zweck verfehlen oder der Horror ist ein rein ästhetischer, weil das Leben nicht schön und das Sterben wenig ansprechender ist. Sicher ist nur, dass die Probleme nie beim Individuum verharren. Da ist ein Schatten in den Menschen, der wächst und irgendwann die Welt verschlingt. Kurosawa ist Zwangseschatologe, der stets zum Ende der Zustände zurückkehrt. Die individuellen Sorgen, Ängste und Zweifeln wachsen zur Apokalypse heran. Und die Suche nach dem Ursprung dieser Perspektive führt uns auch in Kurosawas Studienzeit. Kurosawa wird am 19. Juli 1955 in Kobe geboren. Schon in der Kindheit wird er zum Cinephilen. In der Grundschule sieht er Filme von Giallo-Filmemachern wie Mario Bava oder Giorgio Ferroni. Außerdem verschlingt er Monsterfilme wie Godzilla. In seinem ersten Pinko-Eiger namens Kandagawa Pervert Wars hängt eine ganze Wand voll mit Filmtiteln, die Kurosawa liebt. Unter anderem von Regisseuren wie John Ford, Jean-Luc Godard, Bud Berticher, Richard Fleischer, Roald Walsh, Fritz Lang, Don Siegel. Kurosawa liebt aber auch Toby Hooper, William Bradley, John Cassavetes, Carpenter und Alfred Hitchcock sind seine Schemen nicht ewige Echos von Bates hinter dem Duschvorhang. Er beteiligt sich auch bis heute rege am Filmdiskurs, lobt dann etwa Aquaman oder Robert Zemeckis. Schon als Kind will er Filmemacher werden. Sein erster Kurzfilm Rocco entsteht 1973. Violent Teacher, Great Massacre in Broad Daylight kommt 1975 mit relativ selbsterklärendem Titel daher. Nach der Schulzeit besucht er die christliche Privatuniversität St. Paul's in Tokio, wo er unter anderem die Lesungen von Hasumi Shigehiko besucht, wahrscheinlich Japans wichtigster Filmkritiker. Der Professor trug unter anderem dazu bei, die Poststrukturalisten wie Roland Barthes, Jacques Derrida und Gilles Deleuze in Japan zu popularisieren. Wir haben ja schon in der Folge über Ozu auch hier und da mal über ihn gesprochen. Er hat so das große Buch über Ozu geschrieben. Und in Interviews beschreibt Kurosawa er und andere von Hasumis Studenten, darunter andere Regisseure wie Shinji Aoyama oder Makoto Shinsukai, hätten diesen wie einen Sektenanführer verehrt. Der Theoretiker verfasste viele Texte und in den späten 70er Jahren auch ein Manifest zur Oberflächenkritik, vielleicht verwandt mit Susan Sontag's Against Interpretation, das sich kritisch gegenüber der Sucht nach einer tieferen Bedeutung äußert. Um es vielleicht wieder mit Edouard Glisson zu sagen, er fordert ein Recht auf Opazität für den Text. Seine Thesen sind zweifellos in Kurosawas Blick eingebrannt, in sein antipsychologisches Kino, das Innenwelten in Bewegungen und Handlungen verwandelt. All die Dinge, die in mir waren, die sind jetzt da draußen. Also kann ich auch all die Dinge sehen, die in Ihnen sind, Frau Doktor, aber mein Inneres ist leer, klärt eine Figur in Cure. Kurosawa wirkt im Folgenden als Regieassistent an The Man Who Stole the Sun von Kazuhiko Kasegawa und an Sailor Suit and Machine Gun von Shinji Somai mit Erlernt von Yuzo Itami. 1982 wird die unabhängige Filmproduktionsgesellschaft Directors Company gegründet, für die Kurosawa 1983 den Pinko-Film Kandagawa Pervert Wars dreht. Bis zu seinem internationalen Durchbruch mit Cure im Jahr 1997 veröffentlicht er über ein Dutzend Filme, vor allen Dingen für den japanischen Videomarkt. Er ist also ein Teil des japanischen V-Cinemas, irgendwo zwischen Marke und Filmbewegung, ein günstiges Gegenkino voll von abgehalfterten alten und jungen Wilden, die japanische Entsprechung der amerikanischen Poverty Row im goldenen Zeitalter Hollywoods. Diese Zeit prägt ihn und Veteranen wie Takashi Miike bis heute. Kiyoshi Kurosawa steigt langsam auf. Der Horrorfilm Sweet Home von 1989 wurde gleichzeitig auch als Videospiel veröffentlicht und inspirierte damit die Resident Evil-Reihe entscheidend. Er zerstreitet sich zwar mit wichtigen Wegbegleitern wie Yuzo Itami, doch nach Cure ist er im Jahr 1999 fast auf allen wichtigen Filmfestivals vertreten. Auf der Berlinale zeigt er das Drama License to Live, auf der Croisette in Cannes die ökologische Parabel Charisma und in Venedig eine Geschichte über einen bedrohlichen Pollenregen namens Barren Illusions. Er wird nie ein großer Weltstar, aber reüssiert auf Festivals, gewinnt Awards, dreht Filme in Frankreich. Mittlerweile arbeitet er selbst als Professor. Auf Japanisch sind mehrere Bücher über beispielsweise den Horrorfilm von ihm erschienen. Er ist nicht ständig im Gespräch, aber wird immer wieder da hochgespült, wo er zufällig mit seinen Vorstellungen von der Welt in Resonanz mit dem Zeitgeist tritt. Ich will meine finale Antwort auf die Frage nach dem Horror in seinem Kino über Bande suchen. Der portugiesische Regisseur Pedro Costa verschleiert und versteckt seine Darsteller auf seine ganz eigene Weise. Auch er erlaubt ihnen ein Leben in schützenden Schatten. Es gibt einen Text aus dem Jahr 2016 von ihm, in dem er eine Reise mit Kurosawas Professor Shigehiko Hasumi beschreibt. Darin heißt es: Ich bemerkte, dass ich während des größten Teils der Reise geschwiegen hatte. Da Professor Hasumi ein so meisterhafter Beobachter war, hätte er sich zweifellos mit meinem schweigsamen, melancholischen Wesen abgefunden. Ein wenig beschämt entschuldigte ich mich dafür, ein so langweiliger Gefährte zu sein. Und mit sanfter, tiefer Stimme sagte er, Mikio Naruse sei es, der sei auch ein stiller Mann gewesen, weil er das Gefühl hatte, die Welt habe ihn verraten. Naruse, Ozu, Hasumi. Männer, die leise über unsere Schwächen sprechen. Und ich möchte, so widersprüchlich das jetzt vielleicht klingt, Kiyoshi Kurosawa ebenfalls in diese Reihe stellen. Nur, dass er auch die schützt, vor denen die Menschen sich fürchten. Die Geister, die Außerirdischen, die Kreaturen, die Täter. Viele Geschichten erzählen uns, dass die Menschen die wahren Monster sind, aber ziehen dann eine sehr merkwürdige Konsequenz daraus. Sie werden erklärt und in letzter Konsequenz werden sie auch in Menschen verwandelt. Kurosawa hingegen bewahrt ihre Fremdheit, macht ihr Recht auf Opazität stark. Er lässt sie als Schatten, Konturen und Umrisse bestehen. Und über diese Fragen möchte ich jetzt mit euch dann sprechen.
Vielen Dank für diese fantastische Einführung. Ich finde, glaube ich, bei Kurosawa, habe ich jetzt noch mal gemerkt, so interessant, wie es ist wie so ein Jenga-Kino in Zeitlupe. So, man nimmt einen Stein irgendwo raus oder wie du gesagt hast, Lukas, eine Sache wird neu eingeführt, eine Sache ist irgendwie komisch und auf einmal merkt man, wie alles so zerfällt, ja, also an welchen seidernen Fäden eigentlich, finde ich, oft in diesem Kino irgendwie so Gesellschaft oder so Konstrukte wie Familie, so Institutionen, Autoritäten eigentlich hängen, wo so die Frage ist, ist das tatsächlich so? Ja, also ist das tatsächlich so, dass alles durch sowas Kleines eigentlich aus der Bahn geworfen werden kann? Das ist in den Filmen auf jeden Fall so, das finde ich total spannend. Yannick, was ist denn, hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben willst, bevor wir hier in die Filme reingehen?
Na, ich glaube, das ist einfach ein sehr zentraler Regisseur, um auch so ein gewisses Gefühl für dieses, das, was man so gern als Spätkapitalismus auch bezeichnet, zu bekommen. Oder auch wenn man so eben so einen kanonischen Text nimmt, wie der kapitalistische Realismus von Mark Fischer. Und ich meine, bei Mark Fischer ist dann der Hang zum Gespenstischen ja sowieso nochmal gegeben. Aber auch das, was Fischer da schreibt, also so diese diffuse Krisenstimmung, dieser Eindruck, wann hat die Apokalypse überhaupt angefangen? Das Thema psychische Erkrankungen und so weiter, was da alles mit dranhängt, worum es in diesem Text geht. All das kann man bei Kurosawa als dieses, ja, monolithische, rätselhafte, wabernde im Grunde genommen ästhetisch erleben und das nochmal auf die ein oder andere Art und Weise verschoben, diese Frage des Subjekts, die Lukas auch schon angerissen hat, also diese Furcht, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein, also womit er eben ein sehr moderner Regisseur ist, diese Bezüge zur Psychoanalyse, aber auch zu anderen Themen wie Okkultismus und so weiter, wo wir dann bei Cure natürlich drauf zu sprechen kommen, das wird da alles so miteinander vernetzt, was dem Ganzen einerseits, wie gesagt, was sehr Modernes, was sehr konkret Verortbares vielleicht, aber dann noch so eine Überzeitlichkeit, so was, was sich allen Zugriffen entzieht. Ich glaube, das ist einfach sehr spannend bei diesem Regisseur.
Ja, und ich habe immer das Gefühl, also ich finde, das ist gar nicht falsch zu beschreiben mit diesem Jenga-Turm. Ich habe nur das Gefühl, der Turm stürzt irgendwie schon, ohne dass wir was wegziehen, so ein. Also für mich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Kojoten aus den Roadrunner-Cartoons, der irgendwie so in der Luft steht und dann erst runterfällt, wenn er nach unten schaut. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie schon immer alles Post, es ist hier schon immer alles irgendwie kaputt gegangen. Und das merkt man dann erst so während dem Films. Also der Jenga-Turm stürzt schon ein und wir sehen das dann halt in Zeitlupe über 2 Stunden hinweg bei ihm irgendwie. Mhm. Das ist so mein Gefühl immer.
Diese Stimmung, es war ganz witzig, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und die meinte so zu mir, dass jetzt gerade sie das Gefühl hat, es ist so eine Stimmung wie bevor wie vor der Wende, also wie sie sich da noch so erinnert, dass damals irgendwie so alle schon wussten irgendwie, es kommt was Neues und irgendwie das wird jetzt lange nicht mehr so weitergehen. Es gab schon die Demonstrationen oder so, aber es war noch nicht da. Also man konnte es noch nicht so richtig irgendwie so beschreiben. Und das fand ich irgendwie interessant als so ein Begriff für diesen seltsamen Grusel, weil woran ich bei Kiyoshi Kurosawa auch halt so ein bisschen denken musste, wenn man das nochmal sieht, so aus den auch 90ern und so, da hat man ja diese No-Future-Narrative so ganz stark gehabt, ne, die wir auch noch so leicht vielleicht mitbekommen haben durch Popkultur, die dann so kam und so, also dass man schon so, man hatte dieses Kapitalismuskritische ja irgendwie auch schon so, auch mit diesen Bankern und diesen ganzen Filmen und sowas und irgendwie hat man sich aber, das habe ich immer so das Gefühl, die letzten 20, 30 Jahre damit dann so arrangiert, so, nö, ist doch alles irgendwie in Ordnung und jeder ist seines Glückes Schmied und man kann irgendwie dann doch, scheißegal, Hauptsache man hat Follower, Hauptsache irgendwer kauft die Sachen so und so weiter und so fort und das hat so einen neuen seltsamen Grusel aber irgendwie erzeugt und da finde ich, passt Kurosawa irgendwie so rein, weil es diese dieses Internetmäßige, dieses super Spookige, dass man so drin hängt in allem, weil es das schon so früh hat irgendwie. Ja. Also das ist irgendwie tatsächlich ganz, ganz gruselig. Man lebt noch so, aber man hat eigentlich schon, also wir sind zum Beispiel gerade auf Wohnungssuche in Berlin und das ist so apokalyptisch, also oder dystopisch einfach so. Ne? Also wir haben jetzt, ich und meine Freundin, 2 Apps, ImmoScout Plus und den Immobilienbot. Und der Immobilienbot schickt uns quasi die Sachen, sobald sie losgehen. Und mit ImmoScout Plus können wir dann besonders schnell darauf antworten. Das ist einfach so. Und dann geht man in diese leeren Wohnungen. Da musste ich nämlich auch bei Kurosawa jetzt dran denken. Und steht da so in so langen Schlangen in diesen Treppenhäusern, weil 50 Leute zum Besichtigungstermin eingeladen wurden oder sowas. Und gehst dann wie so Gespenster durch diese Räume durch und so. Also irgendwie, das habe ich auch so ein bisschen gesehen, weil ja auch bei diesem Film, wo dann alles so, Tokyo Sonata, wo alles so auseinanderfällt irgendwie so, da stehen sie doch auch ewig in diesen Treppenhäusern und so. Ja, also man findet viele Anknüpfungspunkte, glaube ich, einfach, weil das Kino einerseits sowas Konkretes hat, also man sieht, nee, das spielt schon, wie ihr gesagt habt, post bestimmten Sachen. Es ist jetzt kein 70er-Revolutionskino oder sowas. Und gleichzeitig ist es aber auch so offen, dass man da viel irgendwie so sich doch entdecken kann. Ja, das macht es, glaube ich, so spannend.
Also das Revolutionskino ist, wenn dann so seine frühe Phase, wo er so Godard ganz wichtig als Vorbild nimmt. Aber ich finde an dieser Anekdote mit deiner Mutter so spannend, dass das ja im Endeffekt mehr oder weniger das beschreibt, was Alexei Jurchak in Everything Was Forever Until It Was No More, sein Buch über das Ende so der Sowjetunion beschreibt, was dann dieser Begriff Hypernormalization, Hypernormalisierung irgendwie meint, so dieses Gefühl, okay, das System ist gescheitert und wir wissen irgendwie auch alle, dass es gescheitert ist, aber wir machen trotzdem irgendwie weiter. Das passt, glaube ich, ganz gut zu diesem so in der Luft hängen irgendwie. Ich finde schön, dass das so vergleichbar ist anscheinend. Mhm.
Ja, wir gehen jetzt rein in diese Filmografie. Wir sprechen über Kandagawa Pervert Wars, den erotischen Pinku-Film von 1983, einen seiner frühen Filme. Dann über Cure Pulse, dann Tokyo Sonata, dann über Creepy und dann über Cloud. Und es werden schon noch mal ein paar andere Sachen auch irgendwie angesprochen werden. Ein Wort zu Chime werden wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie kurz verlieren. Das gibt's alles, wenn man Denn ja, Leute, es ist Capitalist Realism. Natürlich ist das nicht umsonst, sondern ihr müsst jetzt steadyhq.com/cuts. Da müsst ihr jetzt. Es ist geil, wie man selber einfach so in einem. Eigentlich ist es ein Gespräch zwischen Freunden über die Situation in der Welt. Alles geht unter. Und auf einmal in dem nächsten Satz driftet man ab, ist sein eigener Werbespot für seinen eigenen Müll. Ja, da müsst ihr raufgehen. 3 Euro im Monat. Wenn man eine Jahresmitgliedschaft abschließt, dann kann man das hören. Und wir gehen hinter die Paywall.